Ich wollte noch einen Gedanken von der letzten Bibelstunde aufgreifen und weiter mit Kapitel 8, dass wir weiter mit Kapitel 8 fortsetzen. Kapitel 7 wurde ja, soweit ich das weiß und das mitbekommen habe, haben wir ja zweimal schon komplett durchgelesen und aber doch in einigen Schwerpunkten betrachtet. Auf eine Anwendung vom letzten Mal wollte ich kurz stehen bleiben. Jakob sagte noch, wir sollten uns doch auf das Wesentliche konzentrieren. Und Kapitel 8 beginnt ja auch mit diesem Gedanken. Da geht es um die Hauptsache. Auf das Wesentliche konzentrieren, und das ist, Jesus Christus ist der Anker unserer Seelen und dieses ist doch so entscheidend für unser Glaubensleben. Und der Zuruf ist ja, damit endet ja auch Kapitel 6, dass wir die vorhandene Hoffnung doch ergreifen mögen und dass diese Hoffnung einen sicheren Anker hat, der bis in das Innere des Allerheiligen hineinreicht. Und dieser Anker ist Jesus Christus, unser hoher Priester. Aber jetzt zu der Aufgabe, die mitgegeben wurde, jetzt gerade gründend auf den Versen 19 und 25. Ich werde die Verse gleich lesen. Ich habe nichts mitgebracht, was wir an die Wand werfen, aber ich sage es einmal, Kapitel 8 in der Elberfelder Übersetzung, die ersten 5 Verse verstärkt. Vielleicht ist es möglich, dass Brüder das doch einblenden, aber das etwas später. Verse 19 und 25 von Kapitel 7, da heißt es, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt, aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und Vers 25, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Ja? Daher kann er, unser hoher Priester Jesus Christus, die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen. Und er verwendet sich für uns. Ja? Und die Aufgabe war die Frage, wie erleben wir diese Jesu-Rettung im Alltag? Und gerade dann, wenn wir uns ihm nahen. Rettung ist ja nicht immer, so im biblischen Sprachgebrauch, ist ja nicht immer Rettung im Sinne vom ewigen Tod. Rettung kann Hilfe bedeuten im jetzigen Leben. Rettung aus bestimmten Situationen. Rettung kann verschiedene Facetten, verschiedene Bereiche abdecken. Aber Rettung ist etwas Heilendes. Und ja, die Frage, wie erleben wir Jesu Rettung in unserem Alltag? Vielleicht ist es gut, wenn jemand auch hier nach vorne kommt. Wir nutzen die Zeit, die halbe Stunde, die wir haben. Und vielleicht hat sich jemand damit noch mehr auseinandergesetzt. Man wendet sich von Gott Schritt für Schritt, oder es ist möglich, von Gott Schritt für Schritt sich abzuwenden. Ja, das war dein Gedanke, aber was eher wahrscheinlich ist, nicht dieser plötzliche Absturz, sondern eher Schritt für Schritt. Aber was geschieht andersrum, wenn gläubige Menschen sich Gott nahen? Wie wirkt Gott, wie rettet Gott? Wer möchte hierzu was sagen? Bitte schön, 2 Mikros stehen hier zur Verfügung. Gottes heilende, rettende Wirkung im Alltag, gerade dann, wenn gläubige Menschen sich ihm nahen. Bitte schön, möchte noch jemand was dazu sagen? Bestimmt hat uns dieser Gedanke mitgenommen. Wir werden auch weiter darüber nachdenken. Aber Jesus Christus, unser hoher Priester, betet auch heute für uns, so wie das in Vers 25 nochmal verstärkt doch mal betont wird. Er verwendet sich, er vertritt uns vor Gott und er betet für uns. Welch ein Trost war das für die, Herod? Welch ein Trost für die Empfänger damals, aber auch für uns heute. Gut, ein englischer Name, Robert, mit einem Nachnamen, ich werde es lieber nicht probieren. Der Bruder schreibt, ich fand den Gedanken sehr interessant, den er schreibt, wenn ich Christus im Zimmer nebenan für mich beten hören würde oder hören könnte, dann sagt er, würde ich wahrscheinlich eine ganze Million von Feinden nicht fürchten. Wenn ich das hören könnte, wie Jesus für mich betet im Zimmer nebenan. Aber die Entfernung macht keinen Unterschied. Er betet für mich immer, weil er ewig lebt. Das hat er versprochen. Er ist der hohe Priester im Himmel, der sich für uns verwendet. Wir hören sein Gebet nicht. Aber, Geschwister, wenn das hier in diesem Buch steht und wenn wir es glauben, das gilt, dass die Wahrheit steht und Jesus Christus betet für Menschen, die ihm vertrauen. Er verwendet sich für sie. Dann gucken wir uns Kapitel 8 mal an. Und ich würde gerne jetzt die ersten fünf Verse, sage ich mal, erstmal die ersten fünf Verse lesen. Ich weiß jetzt nicht. Oh, wunderbar. Das hat auch geklappt. Dann diejenigen, die die Bibel nicht dabei haben, können das dann an der Wand verfolgen. Kapitel 8, Abvers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gesetzt worden ist. Und dann Vers 6 nochmal lese ich. Jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besseren Verheißungen gestiftet worden ist. Aber wir werden erstmal bei den fünf ersten Versen bleiben und die erstmal uns genauer angucken. Ich fand das sehr interessant, nochmal so einen Überblick zu wagen. Und wenn wir so zurückschauen auf die ersten sieben Kapiteln, da wurden sehr, sehr viele verschiedene Wahrheiten angesprochen. Aber es scheint so, dass der Fokus doch in erster Linie auf Jesus Christus, auf seine Person gerichtet wurde, auf ihn als Mensch und ihn als Gott, als den Hohepriestern und immer wieder mit diesem Begriff besser, bessere Hoffnung, bessere Stellung und einfach höher als die Engel, höher als das Priestertum und so weiter. Kapitel 1 bis 7, der Fokus auf die Person Jesu Christi. Ab Kapitel 8 geht es mehr um das, ich sage mal, um das neue System Gottes. Ja, was diese Person mit sich gebracht hat. Ja, und das wird immer wieder, auch Kapitel 7, auch hier wird das wieder erwähnt in Kapitel 8, dass das Priestertum, das die Menschen am Sinai damals empfangen haben, dass es ein vergängliches Priestertum war, das führte nur zu dieser besseren Hoffnung, zu diesem eigentlichen Priestertum. Es war nur ein Schatten des Eigentlichen. Und ab Kapitel 8 geht es um dieses neue System, was diese Person mit sich bringt, System Gottes. Und wenn wir das so etwas genauer nach den Kapiteln uns anschauen, Kapitel 8, spätestens ab Vers 5, da geht es ja um diesen neuen Bund. Und wenn wir das als Überblick jetzt uns kurz anschauen, da geht es einfach um diese neue Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und da werden einige Begriffe gebraucht, wo Gott das erklärt, was dieser neue Bund in sich haben wird. Und da ist verstärkt diese Beziehung. Es wird aus dem Herzen hervor. Und wir werden nicht mehr so uns gegenseitig so stark ansprechen müssen, erkenne doch den Herrn, denn die gläubigen Menschen werden mich kennen, verspricht Gott. Jetzt, so wird es in der Zeit des neuen Bundes sein. Das erleben wir zum Teil schon heute, aber dieser neue Bund wird in seiner vollen Kraft, steht er noch in der Zukunft aus. Aber der gilt heute, denn mit der Person Jesu Christi ist dieser neue Bund auch zu seiner Geltung gekommen. Kapitel 8, neue Beziehung. Kapitel 9, ich habe mir das in meiner Bibel notiert, das heiligste Kapitel im Hebräerbrief. Das heiligste Kapitel im Hebräerbrief, obwohl jedes Kapitel bestimmt genau gleich heilig ist. Aber irgendwie dieses besondere Kapitel, wo es um dieses neue Heiligtum geht, wo dieser neue Gottesdienst, diese Gottesverehrung ausgeübt wird. Kapitel 9. Dann Kapitel 9 bis 10, diese neue Grundlage, die Gott zufriedenstellt, auf dem der neue Bund und der Gottesdienst gegründet wird, ist einfach das neue Opfer und das eigentliche Opfer, was Jesus Christus selbst ist. Und dann Kapitel 10, da geht es um die Familie der Opfernden, die Familie der Priester, die von vielen Menschen, vielen gläubigen Menschen zusammengestellt. Da geht es um die neue Anbetung Gottes. Wie gesagt, der Kapitel 1 bis 7 kommt Gott in seinem Sohn Jesus Christus zu den Menschen. Und dann ab Kapitel 8 geht der Mensch durch den Sohn, durch den Hohepriester, wird mir dieser Weg beschrieben, wie wir sündige Menschen, aber doch rechtfertigt und vertreten durch unseren Hohepriestern Jesus Christus, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen dürfen. Das war noch mal kurz so als Überblick für die nächsten Kapitel, die vor uns liegen. So, und jetzt in den ersten zwei Versen lasen wir folgende Worte. Ich wiederhole Vers 1 nochmal. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Ich lese noch Hebräer 4, Vers 14. Da hatten wir damals uns diesen Vers angeschaut. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Jesus Christus, unser Hohepriester, ist durch den Himmel gegangen und er hat sich auf den Thron der Majestät gesetzt, um die Menschen, die an ihn gläubig sind, um sie zu vertreten, um ein Diener des neuen Bundes zu sein, ein Diener, ein Dienst zu verrichten, ein Dienst, den der hohe Priester verrichtet. Der Text sagt nicht, dass es diesen hohe Priester gibt, irgendwo, ganz unerreichbar, sondern der Text sagt sehr, sehr schön, wir haben einen solchen hohe Priester. Nicht allgemein, nicht irgendwo, ganz weit weg, sondern wir haben einen hohe Priester, der uns vertritt. Und das sagt er, das ist ja auch die Hauptsache. Wenn wir alles andere in diesen Texten vergessen oder das schwindet aus unserem Blickfeld, vieles ist so schwer zugänglich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht beim Lesen. Du merkst immer wieder, du liest den Text immer wieder, weil vieles so, das sitzt bei uns nicht so im Fleisch und Blut, diese ganzen Opferdienste, diese ganze Priesterschaft, den Dienst im Tempel. Aber die Hauptsache von der ganzen Sache ist, was wir sagen wollen, was sie hier betont, wir haben einen Hohepriester. Nicht, es gibt ihn nur irgendwo, sondern wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Er sitzt, er ist an der ersten Stelle und er ist unser Hohepriester, den haben wir. Und er vertritt uns, er verwendet sich, er verrichtet diesen Dienst vor Gott in dem Tempel Gottes. Er ist der Diener des neuen Dienstes und das lasen wir dann auch in Vers 2. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Genau, als Diener des Heiligtums. Das so ist Jesu Stellung heute in dem Himmel. Er ist durch den Himmel gegangen, nachdem er das Opferwerk verrichtet hat, hat sich auf den Thron der Majestät gesetzt, aber er tut den Dienst am Heiligtum, nicht mit Menschenhänden gemacht, sondern ein Heiligtum von Gott errichtet. Wie kann ich Gott nahe, nochmal zu den Worten aus der Andacht, wie kann ein sündiger Mensch Gott nahen? Und das beschreibt uns, das wird in diesen Kapiteln beschrieben. Wie ist das möglich? Diener am Heiligtum. In den weiteren Versen lasen wir doch, da hieß es erstmal, wird erklärt, dass Jesus Christus kein hoher Priester auf Erden sein könnte, weil er nicht aus dem Stamm kommt, aus dem Stamm Levi, sondern aus dem Stamm Juda ist und so weiter. Er hätte diesen Dienst auf Erden nicht verrichten können. Und dann macht der Schreiber hier einen Abstecher und erklärt, was, dann kommt er auf die Stiftshütte zu sprechen und sagt das in Vers 5, das ist ein Abbild, die Stiftshütte, ein Abbild der himmlischen Stiftshütte ist. Das heißt, Mose damals, als er auf dem Berg war, bekam von Gott diesen Auftrag, die Stiftshütte zu bauen nach einem Muster, was er in dem Himmel gesehen hat. Wir können es nicht bis Ende erklären oder kaum erklären, wie genau sah dann die Stiftshütte im Himmel aus. Aber hier heißt es ja deutlich, es ist ein Schatten. Die Stiftshütte auf der Erde war auch ein Schatten der himmlischen Stiftshütte. Und die Gegenstände, die Dienste, die in dieser zeitlichen, in diesem Zelt verrichtet wurden, in dieser Stiftshütte, die sollten Menschen daran erinnern, an die eigentliche Stiftshütte, die kommen wird, die im Himmel errichtet ist. Und da ist unser Herr, da dient er, da ist er der hohe Priester und dient an der Stiftshütte, die nicht Menschen errichtet haben, sondern Gott selbst. Denn jeder hohe Priester, Vers 3, wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Und da ist es notwendig, dass er auch hat, was er darbringen kann. Und so tut er diesen Dienst am Tempel und so weiter. Da wird das hier beschrieben, wie der Dienst am Tempel getan wurde. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückblenden zu Vers 2 und zu diesem Wort Jesus Christus als Diener des Heiligtums. Ja, wenn wir da etwas stehen bleiben und uns da ein paar Gedanken zu machen. Vielleicht möchte das jemand jetzt auch ergänzen, etwas mehr dazu sagen. Einfach für uns nochmal als eine Übung. Worin bestand der Dienst im Heiligtum? Was wurde da gemacht? Worin bestand der Dienst des Hohepriesters? Und vielleicht, dass wir dazu ein paar Gedanken weitergeben. Wer möchte dazu was sagen? Weil die Stiftshütte und der Dienst in der Stiftshütte wurden ja verrichtet nach dem Abbild dessen, was Mose im Himmel gesehen hat. Und daher ist das wichtig, nochmal sich daran zu erinnern, was wurde da in der Stiftshütte gemacht? Wie wurde da Gottesdienst gefeiert? Ja, bitteschön. Woran denken wir? An welche Dienste, denken wir, die an der Stiftshütte von den Priestern gerade verrichtet wurden. Ja, bitteschön. Weil wir lasen hier in Vers 2, Jesus tut diesen Dienst. Er ist der Diener im Heiligtum, im Himmel. Was macht denn ein Priester? Welche Dienste verrichtet er in der Stiftshütte und später im Tempel? Was waren so seine Dienste? Opfer darbringen. Ja, okay. Die Priester allgemein und auch der Hohepriester für sich, die mussten Opfer bringen. Und da steht, die Bibel sagt auch, dass bevor sie für die Menschen ein Opfer darbringen könnten, müssten sie ein Sündopfer für sich selber erstmal bringen, um sich selber reinigen zu lassen. Opfer bringen. Noch was? Wir haben bestimmt diese Bilder in Erinnerung, wir haben das alles gelesen, auch gerade die Verse im Alten Testament, wie unterschiedlich der Dienst der Priester auch am Tempel war. Ich dachte heute Abend vielleicht zwei Bereiche nochmal zu nennen, es sei denn, es kommt noch eine Ergänzung oder vielleicht später, frage ich nochmal. Ich dachte mit euch den Text aus 3. Mose 24, Kapitel Verse 2 bis 4 zu lesen. 3. Mose 24, schlagen wir mal auf, wer die Bibel dabei hat. 3. Mose 24, Verse 2 bis 4. Hier geht es auch um, oh, das ist ja schön, das geht ja sehr flott. Da können wir den Text auch nochmal an der Wand verfolgen. Da gibt Gott Mose Verordnungen, wie der Dienst am Tempel verrichtet werden sollte. Und ab Vers 2, da ging es gerade um den Leuchter, der im Tempel leuchten sollte. Und da sagt Gott zu Mose, und der Herr redete zu Mose, ab Vers 1, Vers 2, befiehl den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für den Leuchter, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Außerhalb des Vorgangs des Zeugnisses im Zelt der Begegnung soll Aaron sie beständig herrichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn eine ewige Ordnung. Für eure Generationen. Auf dem reinen Lampenständer soll er die Lampen beständig vor dem Herrn zurichten. Beständig, dieses Wort kommt hier immer wieder vor. Beständig, morgen und abends sollte der Leuchter hergerichtet werden. Das war einer der vielen Dienste, neben den vielen Opferdiensten und anderen Aufgaben, die ein Priester verrichtet hat. Er hat die Lampe angezündet, immer wieder aufs Neue, immer wieder sollte er wahrscheinlich Öl nachkippen, wer diese Leuchter vor Augen hat, der kann sich das vorstellen, wie das getan wurde, wo der Ölbehälter war, man musste Öl nachkippen, damit das Licht beständig war. Es war unabhängig von dem Licht draußen, ob es dunkel oder hell, ob es Sonnenschein oder stürmisch war. Das Licht von außen drang nicht in das Zelt der Begegnung hinein, aber im Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte, sollte beständig das Feuer brennen. Das Feuer sollte beständig brennen. Woran erinnert uns das, wenn wir an den Leuchter denken, an das Öl, an welche Bilder werden wir erinnert, dass das Licht doch beständig brennen sollte? Woran werden wir erinnert? Wir können auch so beim direkt vom Platz aussagen, ja, was ich sagen möchte. Hauptsache ich höre es. Licht, das beständig brennen sollte. Jesus ist das Licht der Welt. Auf jeden Fall. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist selber das Licht. Und welchen Auftrag gibt er Menschen, die gläubig sind? Zu leuchten, natürlich. Ja, ja, das, ich sehe das am Lächeln. Wir denken dran, natürlich. Er ist dabei, den Auftrag an gläubige Menschen zu geben, die ihm folgen, die gläubig sind, die ihm vertrauen, auch Lichter in dieser Welt zu sein. Er ist das Licht, er verrichtet den Dienst am Heiligtum. Und wenn wir jetzt uns gläubige Menschen vielleicht mit diesem Bild der Leuchter vergleichen, er ist dabei, den Leuchter am Brennen zu erhalten, Öl nachzukippen. Er tut alles, was er tun kann. Er hat alles getan, damit wir ein gottesfürchtiges Leben leben können. Er ruft nur, dass wir uns ihm nahen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm vertrauen. Und er sorgt dafür, dass die Lampe brennt. Er sorgt dafür. Er tut das. Und gleichzeitig von anderen Bibelstellen kommend, haben wir diesen Auftrag zu leuchten in dieser Welt. Wir in uns haben das Licht nicht. Ja, und immer wieder zurückkommen zu der Andacht, es ist, die Gefahr ist da, dass das Licht kleiner wird, dass das nur so wie ein Docht leuchtet oder glimmt nur. Ja. Aber Jesus Christus ist dabei, die Lampe am Brennen zu erhalten. Das ist einer seiner Dienste. Er verwendet sich für uns vor Gott. Wie viel Mut gibt es uns für unseren Alltag, wenn wir vielleicht von dieser Aufgabe erdrückt werden, Zeuge und Licht zu sein in dieser Welt, einfach diesen Gedanken zu haben, ich habe einen hohen Priester im Himmel, ich höre sein Gebet nicht im Zimmer nebenan, aber ich weiß genau, er betet für mich. Er betet für mich und er sorgt dafür, er tut alles, damit die Lampe leuchtet. Und er tut den Dienst am Heiligtum. Was macht ein hoher Priester noch im Heiligtum? Genau, ein paar Minuten haben wir noch. Was macht ein hoher Priester noch? Ich würde gerne noch eine Stelle aus dem Alten Testament mit uns lesen. 2. Mose 30. Da geht es um den Räucheraltar. 2. Mose 30, 1, 7, Verse 1, 7 und 8. 2. Mose 30. Oh, ihr seid schneller als ich hier beim Blättern. Das ist gut. 2. Mose 30, Verse 1, 7 und 8. Vers 1, Heiligtum. Es geht um das Heiligtum und den Räucheraltar. Vers 1. Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Und dann Vers 7. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Auch wenn Aaron die Lampen zwischen den zwei Abenden aufsetzt, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für alle eure Generationen. Auch wieder, Tag für Tag, morgen für morgen soll dieser Rauch aufsteigen vor Gott in seinem Tempel. Und wenn wir noch eine Stelle lesen aus Psalm 41, Vers 2, Brüder, wenn es zu viel ist, dann zitiere ich die Stelle, aber wenn ihr es wieder findet, Psalm 41, Vers 2, da wird dieses Bild des Räucheraltars nochmal aufgegriffen und findet eine ganz praktische Anwendung. Psalm 141, Vers 2. Da lesen wir: Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speiseopfer am Abend, das Rauchopfer auf dem Altar, dieses Opfer sollte beständig vor Gott dargebracht werden. Und diese Übung im Alten Testament, was die Priester machen sollten, die wird mit dem Gebet verglichen. Auch im Neuen Testament lesen wir in der Offenbarung, vielleicht werde ich die Stelle jetzt nicht mehr aufschlagen, in Offenbarung 5, Vers 8 lesen wir und dann in Kapitel 8 in der Offenbarung lesen wir davon, dass die Gebete der Heiligen wie ein Rauchopfer, was vor Gott emporsteigt, und Gott verwendet dieses. Die Gebete werden gesammelt, was ich am Anfang schon gesagt habe. Jesus Christus ist der Hohepriester vor Gott. Er hat sich auf den Thron der Majestät gesetzt und das ist die Hauptsache. Und wenn wir auch viele andere Dinge vergessen, da kommt es darauf an. Er ist die Person, die einzig mögliche Person, die dieses Werk tun könnte. Und den Lesern damals wurde das durch viele Beispiele verdeutlicht, was sie bestimmt viel besser als wir verstanden haben. Aber auch wir versuchen das in diesen Zeiten doch immer wieder neu zu erklären, uns das verständlich zu machen. Warum ist unser Herr Jesus Christus ein besserer Hohepriester? Warum tut er diesen besseren Dienst am Heiligtum im Himmel, an einem Zelt, was nicht von Menschen gemacht worden ist, sondern von Gott selber? Und er tut verschiedenartige Dienste, er verwendet sich für uns vor Gott. Aber er sorgt dafür, dass die Lampe brennt, mindestens diese zwei Bereiche, wenn ich das besonders betone heute Abend. Und er verrichtet den Dienst am Räucheraltar. Er ist dabei. Er merkt die Gebete der Heiligen. Er betet selber, das lesen wir sehr deutlich. Er betet für seine Nachfolger, aber er legt auch großen Wert auf die Anbetung, auf das Gebet der Gemeinde. Und das ist ein Dienst vor Gott. Wir beten für andere Menschen, wir beten für die Nöte anderer Menschen, aber denken wir an das Bild des Dienstes im Heiligtum. Der Räucheraltar war in erster Linie für Gott da. Da stieg in erster Linie dieser Rauch, der war für Gott gedacht. Es war ein sehr angenehmer, vom Geruch her, sehr angenehmer Rauch. Und das war dieses Bild soll uns daran erinnern, vor Gott ist ein Gebet seiner Kinder sehr angenehm. Die Anbetung, wenn seine Kinder ihm Recht geben und einfach ihn anbeten für seine Werke, für seine Taten, auch wenn sie nicht alles in ihrem Leben verstehen, aber zu Gott kommen, ihn anbeten. Es ist angenehm vor Gott, aber er sammelt auch die Gebete der Heiligen, die zu ihm emporgebracht werden. Wir haben einen besseren Hohepriester, der betet für uns, auch wenn wir sein Gebet nicht hören, aber wir dürfen das glauben. Und wenn wir angefeindet werden, wenn Versuchungen, Anfechtungen verschiedener Art kommen, dann dürfen wir das immer wieder wissen. Unser Hohepriester Jesus Christus tut den Dienst im Heiligtum. Er tut alles, damit wir ein wohlgefälliges, ein frommes Leben führen können. Lass uns noch beten zusammen. Danke dir, unser Herr Jesus Christus, dass wir dich doch Stück für Stück immer besser kennenlernen dürfen. Danke dafür, dass es auch dein Wille ist und du sagst uns sogar, dass darin das ewige Leben besteht, dass wir dich, der du alleinige Gott bist, dass wir dich immer mehr kennenlernen, Herr. Danke dafür. Und dass du uns auch Stück für Stück, Vers für Vers, auch Wahrheiten offenbarst aus deinem Wort, Bilder erklärst, die wir in deinem Wort finden, damit wir den Dienst, deinen Dienst am Tempel, am Heiligtum im Himmel besser verstehen können. Ich bin dir so dankbar für deine Zuwendung, für dein Vertreten, was du für uns tust vor deinem Vater, für unserem Vater. Danke für dein Gebet. Danke für deinen Dienst am Heiligtum. Danke, dass du derjenige bist, dem allein die Anbetung, die Macht, die Majestät gehört. Danke, dass wir so zu dir beten dürfen, dass wir dich anbeten dürfen und du wartest drauf und du sammelst diese Gebete. Und danke dafür, dass sie dir wertvoll sind und du lädst dazu ein, einfach dir zu dienen als einzig logische und dankbare Folge darauf, was du getan hast, dass wir unser Leben als Opfer dir darbringen, als ein lebendiges, als ein freiwilliges Brandopfer, dir auf deinem Altar für dich bringen und dass wir dir dienen können mit unserem Leben. Hilf du dabei im Alltag, das wirklich auch zu tun und zu leben. Und danke, dass du bei uns bist. Amen.